Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Benjamin Liebert, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass wir hier heute zusammenkommen können, auf Gottes Wort zu hören, den zweiten Advent zu feiern und in die Bibel zu schauen. Wie Annette schon angekündigt hat, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe mit dem Titel Beschenkt. Und wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, wie Jesus Licht für uns schenkt. Licht in die Dunkelheit, die in unserem Leben auftritt, reinbringt und scheint. Und wir wollen uns heute ein zweites Geschenk von Gott anschauen. Und das ist, Jesus schenkt Hoffnung. Und der Predigttext, der Abschnitt, den wir zusammen näher erläutern wollen, finden wir in Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Und ich möchte sie einmal vorlesen. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den Heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten, nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg. Sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass wir hier zusammenkommen können, um auf dein Wort zu hören. Danke dir für jeden Einzelnen, der heute den Weg hierher gefunden hat. Und ich möchte dich bitten für offene Ohren und offene Herzen für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Wir wollen direkt reinsteigen in den Text und uns anschauen, wie Jesus uns Hoffnung schenkt. Und wir lesen die ersten Verse nochmal, Vers 3 und 4. Du machst das von da auch gut. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Erschlaffte Hände, zitternde Knie, verzagte Herzen, Angst. Das ist die Situation der Menschen, an die dieser Text gerichtet ist. Eine Hoffnungslosigkeit, eine Angst, die die Knie erzittern lässt. In was für eine Situation kommen wir hier? In was für eine Situation wurde dieser Text geschrieben? Wir befinden uns im Buch Jesaja. Jesaja war ein Prophet im Alten Testament, ein Mann, der Gott sehr nahe stand und Gott sprach durch ihn zu dem Volk Israel. Wir befinden uns so circa 500 vor Christus. Und Jesaja schreibt hier und redet zu dem Volk die Botschaft, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er sagt zu ihnen in den ersten Kapiteln 1 bis 39, weil ihr euch von Gott getrennt habt, weil ihr andere Götter angebetet habt, deswegen wird in Zukunft viel Unheil auf euch zukommen. Eure Feinde, die Länder, die um Israel herum sind, sie werden euch einnehmen, sie werden euch überrennen und ihr werdet verschleppt werden. Er malt ihnen eine düstere Zukunft auf. Und wenn wir die Geschichte von Israel weiterschauen, dann sehen wir, dass dies alles eingetroffen ist. Es kamen die Assyrer, es kamen die Babylonier, sie griffen Jerusalem an, sie verbrannten die Stadt, sie verbrannten den Tempel und sie verschleppten fast die gesamte Bevölkerung ins Exil. Sie verschleppten sie in die Fremde, in ein Land, was sie nicht kannten, eine Sprache, die sie nicht verstanden, eine fremde Kultur mit fremden Göttern. Und sie wurden unterdrückt und mussten den Babyloniern dienen. Im Buch Daniel in der Bibel finden wir etwas näher, wie die Israeliten damals, wie es ihnen ergangen ist in Babylon. Und es gibt dort eine sehr berühmte Geschichte, die wir wahrscheinlich alle kennen, Daniel in der Löwengrube. Daniel war ein Israelit, der, weil er seinem Gott, zu seinem Gott gebetet hat, anstatt zu den Göttern der Babylonier, in eine Grube voller Löwen geschmissen wurde. Das ist die Situation, in der dieser Text hier reingeschrieben wird. Die Israeliten werden unterdrückt. Sie sind in einem komplett fremden Ort. Sie sind eine Minderheit, die ständig mit dem Leben fürchten muss. Und wo am Anfang sich vielleicht noch Widerstand zusammengerufen hat, da erschlaffen jetzt die Hände. Und die Knie fangen an zu zittern, die Hoffnung schwindet. Angst macht sich breit. Eine ausweglose Situation. Sie wissen nicht, wie lange wird das andauern? Wann werden wir endlich wieder zurückkommen in unsere weit entfernte Heimat? Und vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Vorfahren, die 400 Jahre in Ägypten versklavt worden sind. Wie lange sollen wir in diesem Exil, in dieser Gefangenschaft sein? Das ist die Situation, in der Jesaja diesen Text schreibt und in der Israel sich befindet. Wenn wir in die Nachrichten schauen, in die Welt schauen, dann sehen wir, dass es gerade vielen Menschen ganz ähnlich geht wie dem Volk Israel damals. Selbst das Land Israel befindet sich gerade wieder im Krieg und wir sehen die schrecklichen Bilder aus dem Nahen Osten. Der Krieg in der Ukraine geht jetzt schon fast 2 Jahre lang. Menschen müssen aus ihrer Heimat fliehen, sie werden entwurzelt, sie kommen in ein neues Land, in eine fremde Kultur, sind auf einmal eine Minderheit. Klimakatastrophen, die dafür sorgen, dass Menschen alles genommen wird und sie auf einmal mit leeren Händen dastehen. Fast 9% der gesamten Menschheit leidet akut an Hunger. Die Armut, die Schere zwischen Reich und Arm nimmt immer weiter zu. Einsamkeit wird auch in unserer Gesellschaft ein immer größeres Thema. Die ehemalige britische Premierministerin Theresa May hat einmal gesagt, Einsamkeit ist die traurige Realität des modernen Lebens. Trotz der vielen Möglichkeiten, sich miteinander zu verbinden durch Social Media, wird Einsamkeit ein immer größeres Thema auch bei uns. Streit, Gewalt, Hass, Trennung, es begegnet uns im Alltag, es begegnet uns, wenn wir nach draußen schauen. Wie geht es dir, wenn du das alles wahrnimmst, wenn du die Nachrichten schaust und diese schrecklichen Nachrichten siehst? Und ich bin ehrlich, ich kann mich da manchmal gut in den Worten, in den ersten Versen von Jesaja wiederfinden, wo der Mut mir versagt, die Hoffnung auf eine positive Zukunft irgendwie überhaupt nicht mehr greifbar ist. Und die Knie fangen an zu zittern, Angst macht sich breit. Zwar leben wir hier in Deutschland in einer sehr privilegierten Situation, aber auch für uns kommen in unserem Leben manchmal Situationen durch Schicksalsschläge, durch Krankheiten, wo uns die Hoffnung abhanden kommt. Eine Situation, wo unsere Hände erschlaffen, wo unsere Knie anfangen zu zittern, wo Angst sich ausbreitet. Und wenn wir so in die Welt schauen und auf unser Leben schauen, dann ist es egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Wir merken alle irgendwie, irgendetwas stimmt hier mit dieser Welt nicht. irgendetwas läuft hier schief. Und auch die Bibel, wie hier in Jesaja, spricht davon, dass in dieser Welt schlimme Dinge passieren und das Leid passiert, genauso wie es Israel damals passiert ist. Und auch im Neuen Testament wird das angekündigt. So lesen wir in Matthäus 24, die Verse 6 bis 8, wo Jesus den Jüngern einen Blick auf die Zukunft gibt. Und er sagt dort: Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. In vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Und ein paar Verse weiter, in Matthäus 24, 12, sagt er: Und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Das finden wir alles schon in der Bibel. Und wenn wir nach draußen schauen, dann sehen wir, dass das alles wahr geworden ist. Und die Knie fangen an zu zittern und die Hoffnung schwindet. Das alles finden wir schon in der Bibel. Aber wir finden dort noch etwas. Etwas, was dieser ganzen Hoffnungslosigkeit gegenübersteht. Die Bibel bleibt nicht bei diesem hoffnungslosen Blick, diesem Vorausschau, das wird alles passieren und dieses Leid wird über euch hereinbrechen, sondern sie berichtet uns von einer Bewegung, einem Gegentrend, etwas, was in diese Hoffnungslosigkeit hineinbricht, die wir tagtäglich erleben. Lass uns nochmal die Verse 3 und 4 lesen. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er wird euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Werdet stark, gebt nicht auf, fasst Mut, habt keine Angst. Denn dort ist jemand, der diese Not sieht und er kommt genau in diese Situation, in deine Hoffnungslosigkeit hinein. In die Hoffnungslosigkeit des Volkes Israel, das sich im Exil befindet und nicht weiß, wie lange sie dort noch in dieser Unterdrückung sein werden. Dort kommt unser Gott in diesen Zerbruch hinein und er spricht uns Hoffnung zu. Werdet wieder mutig, werdet wieder stark. Und wir wollen uns jetzt zusammen anschauen, wodurch und worin diese Hoffnung besteht, die Gott uns hier bringt in unserem Abschnitt. Und das erste haben wir schon gelesen. Der erste Punkt ist: Gott schenkt Hoffnung durch Vergeltung. Vergeltung, auch ein anderes Wort für Rache. Gott schenkt Hoffnung durch Gerechtigkeit. Wie kann das uns Hoffnung machen? Ich habe das Gefühl, dass das Thema Gericht bei uns Christen in der Bibel oft übergangen wird. Es ist ein Thema, man spricht nicht so gern darüber. Es ist irgendwie unangenehm, es spricht irgendwie gegen unseren Zeitgeist, dass jeder doch so tun und lassen soll, wie er will, jedem seine Freiheit gewährt werden soll. Und irgendwie kommen dann diese harten Gerichtsworte, die wir aber überall in der Bibel finden, sind da irgendwie fehl am Platz. Und um dieses Thema noch näher einzugehen, fehlt uns heute Morgen die Zeit, aber ich will einen Aspekt dieses Gerichts, dieser Gerechtigkeit Gottes hier hervorheben. Und das ist: Wie kann das Gericht Gottes, wie kann die Rache, die Vergeltung von Gott uns Hoffnung bringen? Im Zweiten Weltkrieg wurden ca. 6 Millionen Juden von den Nationalsozialisten umgebracht. 6 Millionen. Männer, Frauen, Kinder. Im Internet finden wir unzählige Dokumentationen darüber. Und ich will es uns heute ersparen, die ganzen Grausamkeiten, das ganze Leid aufzuzählen. Wie geht es dir, wenn du diese Dinge siehst, wenn du in der Schule davon hörst, wenn du diese Dokumentationen siehst, diese Berichte über die Massaker? Was für Gefühle kommen da in dir hoch? Was für Gefühle kommen in dir hoch, wenn du die aktuellen Bilder siehst, wo Menschen anderen Menschen unsägliches Leid zufügen? Bei mir sind es verschiedene Gefühle. Es ist zum einen Trauer, es ist Fassungslosigkeit und es ist Wut. Es ist eine große Wut gegenüber den Menschen, die anderen Menschen so grausame Dinge antun können. Und es ist ein Wunsch, eine starke Sehnsucht in mir nach Gerechtigkeit. Eine Sehnsucht danach, dass diese Menschen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Rache, Vergeltung. Und wenn wir uns diese Dinge vor Augen führen und in uns reinhören, was für Gefühle es in uns ausliest, dann ist das Thema Gericht gar nicht mehr so abwegig, finde ich. Ein Gericht, bei dem jede einzelne Tat aufgezählt wird. Ein Gericht, in dem jedes Unrecht, was passiert ist in der Welt, aufgedeckt wird. Und dabei geht es nicht nur um die großen Dinge wie jetzt im Holocaust, sondern es geht auch um jedes einzelne Unrecht, was dir in deinem Leben widerfahren ist. Wo Menschen dir Unrecht getan haben, was vielleicht überhaupt noch gar nicht aufgedeckt wurde und es sitzt tief in dir drin. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Jede einzelne Tat wird aufgedeckt. Und hier kommt für mich der Aspekt der Hoffnung ins Spiel. Die Hoffnung, dass wir aus Gottes Gericht für unser Leben hier auf der Erde ziehen können, ist, dass all die Ungerechtigkeit, all das Leid, was Menschen anderen Menschen angetan haben, einmal ausgesprochen wird und verurteilt wird. Es kommt auf den Tisch, es bleibt nicht verdeckt, sondern es wird offenbar und alle Menschen werden es sehen. Alle werden es mitbekommen. Das Unrecht wird gesehen, weil Gott, weil Jesus Gerechtigkeit wichtig ist. Und es ist ihm nicht egal, was dir in deinem Leben passiert ist. Es ist ihm nicht egal, was Menschen anderen Menschen antun. Dieses Leid, es ist ihm nicht egal. Es wird angesprochen werden, es wird wahr werden und es wird verurteilt werden. Und der da auf dem Richterstuhl sitzt, ist jemand, der ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, verraten, verspottet, verlacht, belogen, getötet zu sein. Es ist Jesus selbst. Und er wird Gericht sprechen. Und das macht mir auch Hoffnung, dass nichts ungesehen bleibt. Gott schenkt uns Hoffnung durch Gerechtigkeit. Lesen wir weiter, die Verse 5 bis 9. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten. Nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg. Sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen. Kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. In diesem Abschnitt finden wir weitere Dinge, wie Jesus uns Hoffnung schenkt. Und ganz entscheidend dabei ist dieser Vers 5. Die Rettung wird kommen, wenn Blinde sehen und Taube wieder hören. Hier finden wir eine Information, wann das Ganze beginnen soll, wann diese Hoffnung von Gott kommen soll. Der Text in Jesaja ist ein Versprechen an das Volk Israel. Denn wir sehen an der Geschichte, dass Israel viele Jahre warten muss, bis sie aus ihrem Exil wieder nach Hause kommen, bis die Hoffnung wiederkehrt. Es ist eine Prophetie, ein Versprechen, was Gott Israel gibt. Er sagt zu ihnen, ihr werdet ins Exil gebracht, ihr werdet leiden, aber verliert nicht den Mut, denn Gott wird irgendwann kommen. Und diese Zeit wird kommen, wenn Blinde sehen und Taube wieder hören werden. Und das Volk musste lange Zeit warten. Aber 500 Jahre später kam ein kleines Kind zur Welt, ganz unscheinbar. Und dieses Kind wuchs auf und als es erwachsen war, sagte es über sich, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Matthäus 11, Vers 5. Diese Hoffnung beginnt jetzt mit Jesus. Es ist Gott, der Mensch geworden ist und auf diese Erde kommt, der in diese Hoffnungslosigkeit zu den Menschen, auf die Menschen zugeht, in ihre Situation. Er ist gekommen, um dieses Versprechen, was Jesaja dem Volk Israel damals im Exil gegeben hat, zu erfüllen. Er ist gekommen und sagt, ich bin da. Die Hoffnung kommt in die Hoffnungslosigkeit hinein. Und in den vielen Versen des Abschnitts, den wir gerade gelesen haben, finden wir mehrere Gegenüberstellungen von Begriffen, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Wir haben auf der einen Seite die Blindheit, dagegen das Sehen, taub hören. Gelähmte werden wieder springen, die Stummen werden jubeln. Aus seiner Wüste wird eine Quelle hervorbrechen. Aus der Steppe werden Bäche, aus dem glühenden Sand wird ein Teich. Aus dem dürren Land werden sprudelnde Wasserquellen. Und aus dem Lager der Schakale, was ein Bild für Zerstörung und Verwüstung war, werden Schilf und Riedgras wachsen. Jesus zeigt hier eine Welt auf, die sich komplett von der jetzigen Situation, von der jetzigen Welt unterscheidet. Eine Welt, in der es keine Krankheit mehr gibt. Eine Welt des Lebens, eine Welt der Fruchtbarkeit, eine Welt des Überflusses, eine Welt des Friedens, eine Welt der Freude. Und mit seinem Kommen auf diese Erde hat diese neue Welt, diese neue Realität begonnen. Denn er, Gott, hat sich selbst erniedrigt, er hat sich klein gemacht, er ist Mensch geworden, um in diese Hoffnungslosigkeit eine Hoffnung zu bringen. Und er zeigt uns diese neue Realität auf. Und wir lesen von Jesus, wie er auf der Erde gewandelt ist und wie er sich verhalten hat. Und indem wir auf ihn schauen, sehen wir, wie diese neue Realität auch schon heute wahr werden kann, wie wir diese Hoffnung jetzt schon sehen können, indem wir uns einander annehmen. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist die Nächstenliebe. Indem wir uns einander so sehen, wie Gott uns gesehen hat, voller Liebe. Und er sagt, du bist perfekt, so wie du bist. Jesus ist gekommen, um sich um die Armen, um die Kranken, um die Schwachen zu kümmern. Und damit hat er eine Hoffnung in diese Welt reingebracht, weil er den Blick gehoben hat, weil er gesagt hat, Leute, hebt euren Blick, schaut zu euren Mitmenschen, nicht nur auf euch selbst. Bringt Hoffnung in diese Welt. Und er hat doch noch etwas anderes gemacht. Er hat eine Straße, einen Weg gebaut. Einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit hinaus. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus über sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dieser Weg, diese feste, heilige Straße, die dort genannt wird in Jesaja, ist Jesus selbst. Durch die Trennung von Gott, genauso wie Israel sich von Gott getrennt hat, ist Leid in unser Leben gekommen, Hoffnungslosigkeit in unser Leben gekommen. Weil uns das eigene Wohl wichtiger ist als das unseres Nebenmanns. Und das ist eine Welt, wo Gott nicht sein kann. Und eine Welt, wo Gott nicht ist, passieren all diese Dinge, die uns in die Hoffnungslosigkeit ziehen. Doch wir waren Gott so wichtig, dass er seinen Sohn gesandt hat, um eine andere Welt aufzuzeigen, um auf eine andere Welt hinzuweisen. Eine Welt der Nächstenliebe und des Glaubens. Und Jesus ist in diese Welt gekommen und hat unsere Hoffnungslosigkeit auf seine Schulter genommen und ist in ihr gestorben, damit wir diesen Weg hin zu Gott haben können. Und jeder, der an Jesus glaubt, befindet sich auf diesem Weg. Doch jetzt schauen wir uns um und sehen, dass Hoffnungslosigkeit immer noch in unser Leben kommt, immer noch in unserem Leben bricht. Das ist, weil wir uns noch auf der Straße befinden. Wir befinden uns noch nicht am Ziel, sondern noch auf der Straße. Aber wir haben diese Hoffnung, die wir uns gegenseitig zusprechen dürfen, dass wir geliebt sind, dass wir Mut fassen sollen, Hoffnung auf ein Ziel. Und das sehen wir in Vers 10. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Und die, die sich auf dem Weg befinden, werden heimkehren, nach Hause kommen. Ich bin jemand, der nicht gerne unterwegs ist, länger, also weg von zu Hause über ein paar Tage. Ganz einfach, weil ich mich zu Hause fühle ich mich am wohlsten. Da fühle ich mich am sichersten, da kann ich wirklich entspannen. Aber manchmal kommt es halt so vor, dass man doch unterwegs sein muss auf irgendeiner Tagung oder sogar im Urlaub. Und ich merke immer, wenn ich dann nach Hause fahre, auch wenn ich im Urlaub bin, ich mag es zu Hause trotzdem am liebsten. Das ist so. Und wenn ich die Tür aufmache, dann ist das für mich so ein richtig, jetzt kann ich wieder entspannen, weil hier bin ich sicher, hier kann ich sein, wie ich bin. Und so, von so einem Zuhause spricht hier auch die Bibel. Ein Zuhause, wo wir entspannen können. Ein Zuhause, wo es kein Seufzen mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt. Wo es keine Hoffnungslosigkeit mehr gibt. Ein Zuhause bei Gott. In einer Welt, wo Jesus uns schon einen kleinen Blick hingegeben hat. Und wir befinden uns auf dem Weg dorthin. Und es werden Momente in unserem Leben kommen, wo wir uns selber an diese Hoffnung erinnern müssen, wo wir sie vielleicht selber gar nicht direkt sehen. Aber unsere Hoffnung, die Hoffnung von uns Christen liegt darauf, dass wir eines Tages nach Hause kommen werden. Zu Beginn haben wir auf die Dinge geschaut, die uns in Hoffnungslosigkeit treiben, die uns die Hoffnung rauben, die Israel die Hoffnung geraubt hat. Die Dinge in der Welt, die uns schmerzen, das Leid, das wir sehen. Aber gerade in diese Situation kommt Jesus und er schenkt uns Hoffnung durch Gerechtigkeit. Er weiß um jedes Unrecht und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er schenkt uns Hoffnung, weil wir von Jesus angenommen sind. Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat sich unser angenommen. Und weil er uns so sehr geliebt hat, ist er für unsere Hoffnungslosigkeit gestorben, um uns Hoffnung zu zeigen. Und er schenkt uns Hoffnung durch ein neues Zuhause. Ein Zuhause, wo ein Ort ist voller Freude, wo kein Leid, keine Träne mehr gibt. Das ist es, wie Jesus uns Hoffnung schenkt in unsere Welt, in unsere Zeit. Amen.